leisten ganz klar Entscheidungsunterstützung, ja. Und ziemlich schnell. In Deutschland nutzt jeder vierte bis dritte Arzt Amboss aktiv, um genau das zu tun. Wir befinden uns, wie du gesagt hast, in einem hochregulierten Markt, ja. Und es ist nicht so leicht, einfach so effizienzsteigernde Maßnahmen einzuführen, ja. Hm.
Willkommen bei Skin in the Game, dem Podcast über echte Transformation und vor allem die Menschen dahinter. Ich bin Roger Gottmann. Wie man ein AdTech aufbaut, das heute über 1 Million Medizinerinnen weltweit unterstützt, das mit über 240 Millionen Euro eingesammelt zu dem am besten finanzierten Health-Tech-Unternehmen Deutschlands gehört, warum Medizin weniger von Antworten als von Fragen lebt und wie Amboss für Ärztinnen zum digitalen Co-Piloten im KI-Zeitalter wird, darüber spreche ich heute mit Doktor der Medizin Sievert Weiß, Mitgründer und Medical Director von Amboss. Ich freue mich sehr, ihn heute im OMA-Studio in Hamburg begrüßen zu dürfen. Der Markt. Dr. Sievert Weiß, beziehungsweise Sievert, wir leben in jeweils zwei Welten. Du in der Welt der Ärzte, ich in der Welt der Steuerberater, du in der Welt quasi der Halbgötter in Weiß, ich in der Welt der Halbgötter in, ja, wie nennt man das, Loriot-mäßig vielleicht Aschgrau. Und die große Frage ist mal, die ich mir stelle: Wie kann ich von außen, ich als Laie, einen guten Arzt identifizieren? Ich werde vielleicht gleich mal was sagen, wie man einen guten Steuerberater findet. Aber wie finde ich in der Welt, die ja von dieser fachlichen, sag ich mal, von diesem fachlichen Spirit dominiert ist, wie finde ich da als Laie einen guten Experten? Hast du da vielleicht einen Tipp? Ich meine, du bist der Arzt.
Ja, ich glaube, als Laie ist es gar nicht so leicht, das zu durchschauen von außen. Was zeichnet einen guten Arzt aus? Und da werden, denke ich, viele häufig eher oberflächliche Kriterien herangezogen aus der Sicht des Patienten. Ich bin irgendwie, habe mich wohl gefühlt in der Praxis oder im Krankenhaus. Das Essen war gut oder sowas in der Art. Oder ich konnte mit dem Arzt auch reden oder der Ärztin. Ich glaube, für den Patienten ist es nicht so leicht zu verstehen, wurde ich gut behandelt? Habe ich auf Basis dessen, was ich als Fall dargeboten habe, wurden darauf basierend gute Entscheidungen getroffen und ist das Outcome das Bestmögliche, was aus dieser Situation für mich hätte entstehen können?
Ich meine, da gleichen sich unsere Märkte, ja. Ne? Ich meine, es geht da faktisch immer irgendwo um Leben und Tod, also auch Steuern oder eben auch Gesundheit. Aber hast du vielleicht so die eine Frage, mit der ich so rauskitzeln kann, ob ich meinem Arzt vertrauen kann? Gibt es da so vielleicht irgendwie so ein, zwei Mechanismen für den Laien? Ansonsten kann ich vielleicht mal kurz aus meiner Welt sprechen und bring da auch mal so einen Begriff aus deiner Welt ein. Was ich sagen kann, und ich bin ja mittlerweile seit gut 10 Jahren in dieser Welt so E-Commerce-Steuern unterwegs, was ich halt immer wieder merke, du wirst als, sag ich mal, als gestandener Unternehmer, tust du dich wahnsinnig schwer, einen guten Steuerberater zu finden. Und was ich den Leuten mal mit an die Hand gebe, ist die Frage: Interessiert sich der Dude für euch da vorne? Ne? Er ist hochbezahlt, der hat so eine Aura des Allwissens um sich herum gebaut. Die Steuerberaterprüfung ist eine der schwersten Prüfungen in Deutschland, das ist gar keine Frage. Aber wie kann ich als Laie das erkennen? Und meine Antwort ist relativ trivial. Sie lautet: Interessiert er dich für dich? Macht er, sag ich mal, eine Anamnese? Will der versuchen, dein Geschäftsmodell zu verstehen? Stellt er dir die richtigen Fragen? Oder sagt er nur: Hier ist der Vertrag, ne? Unterschreib mal, Stundensatz 400 Euro und jag mir jeden Monat deine Belege hoch. Ne? Also wenn das der Fall ist, würde ich sagen, sucht euch einen anderen, sondern sucht euch wirklich einen Partner, der verstehen will, was du machst unternehmerisch. Und weiß ich, kann man das auf Ärzte übertragen?
Also das kann bestimmt eine Rolle spielen. Ja, es ist bestimmt so, wie du sagst, dass jemand, der sich gründlich mit einem Patienten beschäftigt, bestimmt eher zum Erfolg kommen kann, ja. Das muss aber nicht unbedingt so sein, ja. Ich kann auch auf einem guten Anamnesegespräch immer noch schlechte Entscheidungen treffen.
Ja.
Und ein tatsächlich einigermaßen verlässliches Kriterium, das ich heranziehen könnte als Patient, wäre, wenn es um zum Beispiel operative Eingriffe geht oder andere Prozeduren, ja, die auch statistisch erfasst werden, dass ich mir anschaue, wie häufig operiert denn, wird in diesem Haus diese OP gemacht.
Ja? Okay.
Und wenn das jetzt ein Endoprothetikzentrum ist und da jeden Tag in einem OP-Saal 10 Hüften operiert werden, was ziemlich viel wäre, aber dann können die das wahrscheinlich. Möglicherweise reden die gar nicht so viel mit mir, weil das ist ihr Brot- und Buttergeschäft, das machen die jeden Tag in- und auswendig. Aber die Routine, die die dabei haben und die Erfahrung, die die da haben, das ist eine sehr hohe und dann damit auch ein sehr relativ verlässliches Qualitätskriterium. Ja.
Wenn du deinen Markt an sich betrachtest, ne, also dieser Medizinmarkt hier in Deutschland und weltweit, der ist ja riesig, ne? Und ohne dass wir jetzt, sag ich mal, schon konkret über Zahlen sprechen, und ihr seid ja, das werden wir noch vertiefen, auf dem besten Weg zu einem Unicorn oder seid vielleicht schon drüber. Das heißt, ne, also zahlenmäßig ist der Markt gewaltig. Aber was mich mehr interessiert, ist so das, was man nicht in Zahlen gießen kann. Also das heißt, so die Frage, wie tickt dieser Medizinmarkt an sich? Ich gebe mal wieder ein Beispiel aus meiner Welt. Steuern, ich glaube, das kann man gut vergleichen, weil ich glaube, beide Märkte sind ja hochreguliert. Du hast hohe Markteintrittsbarrieren, nicht jeder darf sich Arzt nennen, nicht jeder darf sich Steuerberater nennen. Und was ich halt aus meiner Welt so wahrnehme, ist, es gibt so eine gewisse Abneigung gegen zu viel, ja, wie nenne ich das am besten, so Kommerz. Na, so ein klassischer Steuerberater sagt, naja, ich bin nicht nur auf Effizienz getrimmt, ich bin auch irgendwie so ein Organ der Rechtspflege und die Leute, die zu mir kommen, die erwarten erstmal, dass ich sie gegen staatliche Eingriffe verteidige und dann, na, komme ich so mit meiner Tech-Welt dahin und versuche die so ein bisschen auf Effizienz zu trimmen und da merkst du, das ist so ein bisschen ablehnend so. So tickt und so atmet so ein bisschen so dieser Steuerberatermarkt, der auch ein Milliardenmarkt ist hier in Deutschland. Und ich frage mich, kann man das so ein bisschen auf den Medizinmarkt übertragen? Gibt es da auch so eine gewisse Ablehnung von Kommerz und Effizienz?
Also Kommerz in gewisser Weise wahrscheinlich schon, ja, weil man die Entscheidungen, die man treffen will, ja eigentlich zum Wohle des Patienten treffen will, ja, und es da ja auch nochmal eine besondere Regulierung gibt, was Heilmittel, Werbegesetz angeht und so weiter. Es darf gar nicht alles einfach so beworben werden. Ich als Arzt darf gar nicht so sehr meine Leistung da irgendwie in den Vordergrund stellen und so weiter und so fort. Also da gibt es eine gewisse Ablehnung dem gegenüber auf jeden Fall. Gegenüber der Effizienz, ich glaube, dem gegenüber gibt es eigentlich prinzipiell keine Ablehnung, aber wir befinden uns, wie du gesagt hast, in einem hochregulierten Markt, ja. Und es ist nicht so leicht, einfach so effizienzsteigernde Maßnahmen einzuführen, ja. Weil da doch ein sehr komplexes System entstanden ist, wo viele Player, Stakeholder und so weiter eine Rolle spielen in diesem System, wo Menschenleben sozusagen zur Debatte stehen, ja, und ich schon immer kritisch überprüfen muss und will, ist das denn jetzt wirklich hier etwas, was uns voranbringt oder für die Optimierung irgendwelcher Nachkommastellen oder irgendwie sowas, ja, dafür sind wir jetzt hier nicht angetreten. Es ist aber auch so, dass wir sicherlich vieles besser machen könnten im Gesundheitssystem, ja, es gibt viele Themen, infrastrukturelle Themen, die längst in anderen Ländern angegangen worden sind und da natürlich zu einer sehr viel höheren Effizienz in der Versorgung führen. Ja. Und da könnten wir uns ein Beispiel nehmen, ja, und warum das bisher in Deutschland nicht geschehen ist, das liegt mir fern, das genau abzuleiten, aber man kann es auf jeden Fall gut beobachten, ja, wenn wir auf der einen Seite davon sprechen, was jetzt AI alles im Gesundheitssystem machen kann und auf der anderen Seite schicken die Ärzte sich noch Faxe hin und her, um den letzten Patientenbericht aus dem Krankenhaus zu bekommen, ja, alleine nur die Einverständniserklärung irgendwie zu bekommen. Also da treffen sehr unterschiedliche Welten aufeinander, ja, und da wäre auf jeden Fall was möglich.
Und jetzt kommt ihr mit Amboss, ihr seid VC gefundet, ne? Wir werden gleich noch auf eure letzte Finanzierungsrunde eingehen. Jetzt kommt ihr mit Millionen Euro im Rücken in diesen Markt. Merkst du da vielleicht auch eine gewisse Ablehnung oder werdet ihr mit offenen Armen in diesem Markt empfangen? Also bei mir kann ich sagen, da ist es wirklich auch wieder sehr divers. Ne? Ich komme aus dem Steuermarkt und da gibt es so große Player, die firmieren zum Beispiel als Genossenschaft. Ne? Der größte Tech-Anbieter in der Steuerwelt ist in Deutschland eine Genossenschaft. Da merkst du schon, ne? Was da für ein Geist weht. Und dann kommst du als, und wir sind ja auch VC gefundet, als Startup da rein, heißt es natürlich schon, ne? Also das müssen wir uns mal genau anschauen und wollen die wirklich unser Bestes oder geht es nur darum, hier schnell, möglichst schnell Rendite zu machen? Ist das was euch auch entgegenspringt oder entgegengebracht wird oder merkst du das gar nicht so?
Also es gab natürlich entlang unserer Reise Skepsis dem gegenüber, was wir gemacht haben und was wir auch heute machen. Aber prinzipiell erfreuen wir uns wirklich sehr großer Beliebtheit beim Endnutzer, wenn man so will. Und unser Endnutzer sind die Ärzte und die werdenden Ärzte und mittlerweile auch die Pflegefachpersonen und immer mehr Gesundheitsberufe. Und für die lösen wir letztlich ein Problem, ja. Und das über einen langen Zeithorizont. Und da muss man ehrlicherweise sagen, das funktioniert eigentlich sehr gut. Ja. Wir gehen damit aber auch einen neuen Weg. Wir gehen einen anderen Weg vielleicht als jemand, der jetzt unbedingt etwas disruptieren will. Ja. Wir sind nicht angetreten, um zu sagen, ja, wir wollen jetzt hier das deutsche Gesundheitssystem auseinandernehmen, ja, so ja. Elon Musk-mäßig ja. und sagen, und was dabei kaputt geht, dann gucken wir mal, was wir danach wieder brauchen. So ist es nicht. Sondern wir adressieren ein Problem, was allen Leuten irgendwie klar ist. Das ist nämlich, dass sie nicht auf Dauer, nicht als Gesundheitsprofi sozusagen immer alle Informationen griffbereit haben werden. Ja, das ist unmöglich, wenn wir uns vorstellen, dass sich aktuell das medizinische Wissen angeblich alle 73 Tage verdoppelt, dann kann kein Mensch da mithalten. Ja. Und dieses Problem gehen wir quasi als lebenslanger Begleiter für diese Gesundheitsprofis an. Und das ist etwas, das adressiert so sonst niemand. Insofern sind wir, wenn man so will, auch eine Kategorie, die außerhalb dieses vielleicht etablierten Kosmos existiert.
Ja, ja. Das heißt, und ihr begleitet ja einen Großteil eurer Kunden quasi schon seit dem Studium. Ne? Insofern seid ihr faktisch schon immer mit dabei und auch häufig noch, bevor es dann eben diesen kommerziellen Bereich geht. Das ist sicherlich ein großer Vorteil. Und du hast da eine Sache angesprochen, die ich mich auch selber persönlich mal frage, wenn ich mal alle Jubeljahre zu meinem Hausarzt gehe, so ein gemütlicher älterer Herr. Ich frage mich immer, ist der wirklich up to date, ja? Oder was macht der, wenn er hier den ganzen Tag in seiner Praxis sitzt? Macht er noch Fortbildung? Wenn ja, wie bildet er sich fort? Und das ist, glaube ich, sag ich mal, sicherlich so ein Pain, den ihr dann direkt adressiert. Was mich aber auch interessiert, ihr seid ja quasi MedTech, AdTech, also oder irgendwas dazwischen. Und ich bin selber, sag ich mal, auch im Bereich so Wissensvermittlung unterwegs. Bei uns ist das nicht der Hauptzweck des Unternehmens, sondern wir nutzen das quasi, um die Brand zu tragen. Was ich aber merke, ist, dass dieser ganze Wissenskonsum, und da kommen wir auch wieder direkt in euren Markt rein, dass der sich aktuell wahnsinnig ändert. Mhm. Ich mache zum Beispiel Formate, da stelle ich mich 8 Stunden vor eine Kamera. Ja, das buchen vor allem ältere Steuerberater. Stelle ich mich 8 Stunden vor die Kamera und mache da eine Fortbildung. Dann gibt es aber auch jüngere Berater, die sagen, Gottes Willen, ne? So will ich nicht mehr lernen. So will ich mich nicht weiterbilden. Ich möchte irgendwas Modulares haben. Mhm. Wie geht ihr mit dieser Herausforderung um? Weil ihr habt ja mittlerweile auch eine sehr diverse Alters, sagen wir mal, Kohorte bei den Kunden.
Ja, am Ende, wenn wir in dieses, was ich eben den lebenslangen Begleiter für den Gesundheitsprofi nannte, wenn wir da tiefer reinschauen, dann gibt es da verschiedene Produktkategorien, die unterschiedliche Needs entlang dieses Lebenszyklus bedienen und begleiten. Und
kannst du da vielleicht mal ein konkretes Beispiel nennen?
Also, konkretes Beispiel ist die Examensvorbereitung. Ja? Da muss man in Deutschland roundabout 10.000 alte Fragen aus der Vergangenheit bewältigen, arbeitet 100 Tage lang so einen Plan durch. Jeden Tag 8 Stunden sitzt man da jetzt mittlerweile vorm Rechner. Und all das, um dann das Staatsexamen der Medizin zu bestehen. Ja? Und am Ende, was mache ich da? Ich versuche mir in doch relativ geballter Form medizinisches Wissen anzueignen, ja, und nochmal zu vertiefen. Ein anderer Use Case ist, ich bin Assistenzarzt in der Notaufnahme. Ich habe vor mir einen Patienten, der kommt mit gewissen Beschwerden in die Notaufnahme. Brustschmerzen oder irgendwie sowas. Ich weiß, okay, ich habe so 3, 4, 5 Verdachtsdiagnosen, die ich ausschließen muss, weil Brustschmerz ist irgendwie ein gefährliches Symptom. Ja, da können gefährliche Dinge dahinter stehen. Wie schließe ich die jetzt möglichst schnell, möglichst gut aus? Ja, wie schließe ich aus, dass dieser Patient einen Herzinfarkt hat, ein Aortenaneurysma oder irgendwie und dann weniger vielleicht gefährlich werdende Krankheiten? Ja, und wie gehe ich damit also um? Ja, und das ist, wenn man so will, Unterstützung am Point of Care, so nennen wir das, ja, also direkt am Patienten dran. Wie treffe ich diese Entscheidung? Wie baue ich dieses Management, diesen Flow so auf, dass ich das jetzt möglichst schnell rausfinde und der Patient hier nicht vor mir in die Binsen geht, ja.
Aber das heißt auch, ist das eigentlich noch Wissensvermittlung oder ist das quasi, oder seid ihr damit eigentlich schon mittendrin im Entscheidungsprozess? Ne? Ich meine, das ist auch was wir im Tech-Stack-Bereich haben, wo viele Steuerberater gar nicht mehr mit zehntausenden Datensätzen pro Tag oder pro Sekunde umgehen können. Die sagen auch, na, ich muss das irgendwie einer Maschine übergeben. Und ich meine, da sehe ich ja auch schon gewisse Parallelen und ich frage mich, boah, krass, also will ich das? Will ich, sag ich mal, vielleicht auch die Diagnose irgendwie außerhalb des Entscheidungsspielraums eines Arztes geben? Also wo ist da der Übergang noch? Was entscheidet der Arzt und was entscheidet vielleicht ihr dann?
Wir entscheiden da jetzt erstmal gar nichts. Ja, ja. Der Arzt hat verschiedene Hypothesen und testet die dann entlang dessen, was wir ihm anbieten, sozusagen im System. Gleicht das ab. Ja, bei Herzinfarkt muss ich diese 3 Sachen machen. Bei Aortenaneurysma muss ich das machen. Oder ich habe Symptom Brustschmerz, so gehe ich am schlauesten vor. Mhm. Ja? Das ist nicht auf den Patienten gemünzt. Das ist keine individuelle Empfehlung auf dem Fall basierend, sondern es ist erstmal eine allgemeine Empfehlung. So sollte man vorgehen. Und dann muss ich natürlich als derjenige, der da am Patienten Patientenbett steht, entscheiden, okay, in diesem Fall ist es aber ein bisschen anders, weil das ist ein besonders junger oder ein besonders alter Mensch oder irgendwie bringt irgendwelche anderen Besonderheiten mit und deswegen muss ich einen anderen Flow wählen als mein Standardflow sozusagen. Die Frage, die du gestellt hast, ist trotzdem interessant. Wo ist der Unterschied jetzt zwischen Wissensvermittlung und Entscheidungsunterstützung? Ja. Und das ist eine total interessante Frage. Ja, die ist nämlich teilweise, ist dieser Unterschied nicht da. Ja, also ich muss als Arzt oder auch als anderer Gesundheitsprofi, muss ich die Dinge, die ich mir aneigne, ja idealerweise anwenden können. Ja, das ist eine komplett anwenderbezogene Wissenschaft, wenn man so will, oder auch in Teilen Pseudowissenschaft. Hm. Ja.
Okay.
Und ich muss, alles zielt darauf ab, dass ich den Patienten bestmöglich versorge, ja, am Ende. Ja. Insofern ist der Unterschied zwischen Wissen und Entscheidungsunterstützung oder auch anderen Anwendungsfällen gar nicht so groß. Ja. Ist nur eine Art, wie ich das konsumiere vielleicht. Ja? Also liege ich abends auf dem Sofa und will mich nochmal zu einem bestimmten Krankheitsbild aufschlauen, ist anders. Ja? Dann habe ich 2 Stunden Zeit, ich habe keine Hektik, niemand schreit um mich herum oder blutet oder sonst irgendwie was. Oder ich stehe am Patientenbett in der Notaufnahme und ich muss jetzt ganz schnell handeln und die richtige Dosierung finden oder den richtigen nächsten Schritt.
Ja. Ich stehe also aktuell, ne, Fokus bei euch eher so auf der, sag ich mal, Wissensvermittlung. Aber wenn ich mir so gerade, du hast das Beispiel genannt, die Ärzte in der Notaufnahme, die müssen ja wahnsinnig krasse Entscheidungen innerhalb kürzester Zeit treffen. Würdest du sagen, dass wir da in absehbarer Zeit auch vielleicht solche Systeme sehen werden, die quasi parallel die Entscheidungsfindung des Notarztes mit begleiten, überwachen?
Ja, also ich würde gar nicht sagen, du hast gesagt, wir sind mehr bei der Wissensvermittlung. Wir sind in beiden Systemen drin. Ja, okay. Also wir, nur nicht, dass wir jetzt aktiv irgendwelche Empfehlungen aussprechen auf bewusste Patientenfälle bezogen. Ja. Aber wir leisten ganz klar Entscheidungsunterstützung. Ja, und ziemlich schnell. In Deutschland nutzt jeder 4. bis 3. Arzt Amboss aktiv, um genau das zu tun. Nicht, weil er abends auf der Couch liegt und sich nochmal zu Herzinsuffizienz aufschlauen möchte, sondern weil er eben genau da steht und Entscheidungen treffen muss. Ne? Also das passiert. Sehen wir Clinical Decision Support Systeme, so heißen diese Dinger auf Neudeutsch, sehen wir davon mehr? Ja, wir werden davon mehr sehen, ja, natürlich. Und die werden wahrscheinlich auch mehr vorbestehende Patienteninformationen mit einbeziehen. Ne? Und es ist sicherlich eine Frage, wie stellt man ein solches System so auf, dass das eine sinnvolle Balance aus all den Datenpunkten, die es da gibt, findet. Ja? Also was bringt der Patient mit? Was davon sind echte Befunde oder sind vielleicht auch irgendwelche Artefakte? Wie wird das bewertet? Ja? Durch wen? Mhm. Spielen da Halluzinationen, Biases und so weiter eine Rolle? Worauf basiert das Wissen? Auf dem gesamten Internet oder auf fundierten Quellen? Hat das zwischendurch nochmal jemand gesehen, ja? Oder nicht? Und was macht der, die Ärztin damit, ja? Wenn er diese Informationen erhält? Also das sind alles spannende Fragen und da werden wir auf jeden Fall was sehen. Aber die Frage ist natürlich, wie eingangs besprochen, ne? Also wie schnell hält das Einzug in das und wie sehr ist das eine Blackbox, wie sehr sind die Stakeholder daran noch beteiligt, behalten Einblick, behalten die Kontrolle über das, was da passiert. Ja?
Wir haben ja eingangs gesagt, ne? Also beide Märkte, Medizin, Steuern, hochregulierte Märkte, gibt es dafür schon eine Regulierung oder kann das faktisch jeder nachbauen? Könnte Google sag ich mal, ein paar Milliarden reinstecken und in einer Woche sämtliche Krankenhäuser einrichten? Oder gibt es da gewisse Zulassungsprozesse? Muss ich, sag ich mal, gewisse Zertifizierungen holen?
Genau, ja, du musst dann, also du bist relativ schnell im Bereich eines sogenannten Medical Devices. Ja? Ja. Und das ist ein nochmal extra regulierter Bereich. Ja? Dafür musst du dich besonders zertifizieren lassen. Ja? Das ist passiert nicht einfach so, aber ist prinzipiell möglich. Ja? Ist ein gewisser Qualitätssicherungsprozess, den man durchlaufen kann. Genau.
Und was würdest du sagen, ist da so euer Burggraben, den ihr jetzt in den letzten Jahren gebaut habt? Ich meine, du bist ja als Gründer, du kommst ja selber aus der Medizinwelt. Das heißt, du atmest ja auch irgendwo das Produkt und verschaffst dir auch eine gewisse Glaubwürdigkeit. Aber was ist so dieser Burggraben, den ihr um euch geschaffen habt? Was würdest du sagen? Kann man das irgendwo runterbrechen auf 1, 2 Aspekte oder ist das gar nicht so einfach?
Also wir haben eine enorme Datenbank an medizinischem Wissen, die validiert ist durch Ärzte, ja, die erstellt ist durch Ärzte und die validiert ist durch Ärzte und die wir jetzt über die letzten 10 Jahre aufgebaut haben.
Das heißt, ihr habt auch wirklich praktizierende Ärzte auch im Team.
Exakt,
ne?
Also jeder, wir sind rundherum 500 Mitarbeiter, davon sind 1/3 Ärzte, ja? Und davon arbeitet ein großer Teil in dem Bereich, was unsere Redaktion ist, ja. und auch in anderen Bereichen. So, und das ist eine Datenbank, die, das ist ein richtiges Asset, ja, würde ich sagen. Das nächste, was ich aus unserer Sicht sagen würde, was wir haben, ist unser Team an sich. Ja? Also es gibt nicht so viele Teams, vielleicht bei euch auch, aber wo sozusagen der Endnutzer, in unserem Fall der Gesundheitsprofi, die Engineers, die Produktmanager quasi alle in einem Raum sitzen, ja, und gemeinschaftlich diese Lösungen erdenken und designen und erarbeiten, testen, in die Krankenhäuser tragen und schauen, wie das verfängt. Ne? Und aus unserer Sicht muss da eigentlich immer der Endnutzer im Vordergrund stehen. Ja? Das ist für uns der wichtigste Akteur in diesem System. Ja? Für den muss es ein echtes Problem lösen, dann kommt es auch in die Anwendung. Ja? Vieles im Gesundheitssystem ist aber so designt, dass es irgendwem anders irgendwas bringt. Ja? Also, dass es irgendwie den Behörden was bringt oder dass es Krankenhäusern was bringt oder irgendwelchen Softwarefirmen oder. Aus unserer Sicht muss es den Care-Providern sozusagen was bringen und einen Unterschied an der Stelle machen. Ja.
Du hast gesagt, ne, gerade eure Datenbank, das ist euer Asset und dass da auch viel Praxiswissen reinfließt. Da hat man manchmal so einen gewissen Survivorship-Bias. Das heißt, da baut ihr auch in die Daten so Kunstfehler ein und kommt quasi auch aus dieser Richtung, dass ihr eben auch aktiv, sag ich mal, so Fehleinschätzungen auch vermeiden könnt beziehungsweise darauf hinweisen könnt?
Ja, also natürlich. Wir versuchen da einen praktischen Blick auf alle diese Themen zu haben. Ja. Mhm. Das ist natürlich nicht trivial. Ja. Und erstmals unser oberster Anspruch, überhaupt erstmal das Leitlinienwissen abzubilden. Ja. Das sind die Empfehlungen, die erstmal gelten, ja, und die zwar nicht verbindlich sind, aber doch justiziabel, ja, sodass jeder idealerweise entweder nach diesen oder nach anderen Guidelines gehandelt haben sollte im Kontakt mit dem Patienten. Und von denen würde man eigentlich denken, ja, das kommt doch an, die kommen doch raus, diese Leitlinien. Yeah. Ja. Nun sind es meistens bisher 500 Seiten PDF-Dokumente für eine einzelne Erkrankung. Und ich als, sag ich mal, breiter aufgestellter Arzt habe mit vielleicht 300 bis 500 solcher Krankheitsbilder zu tun. Die Leitlinien erneuern sich zwischen alle 2 bis 5 Jahre. So, zurück zu deinem Hausarzt, ja, ohne ihm zu nahe treten zu wollen. Das ist gar nicht so leicht, ja, damit Schritt zu halten und zu sagen, ja, was hat sich denn jetzt für mich wirklich verändert? Ne? Weil also in der Bluthochdrucktherapie, was mache ich denn jetzt anders? Ja, wenn Roger zu mir kommt und sagt, ja, ich habe 139er systolischen Wert, ja, fangen wir jetzt an zu therapieren oder nicht? Und da setzen wir erstmal an. Aber es gibt natürlich dann auch praktische Fallstricke. Es gibt auch, was interessant ist, wir schreiben unsere Leitlinien. Ja, also in Deutschland schreiben wir unsere Leitlinien. In den USA schreiben sie auch ihre Leitlinien. In Italien auch. Ja, die schreiben unterschiedliche Dinge zum Teil. Ja? Ja. Es gibt dann nochmal europäische Leitlinien. Oder es gibt auch innerhalb von Deutschland gibt es Fachgesellschaften, die schauen mit diesem Blickwinkel auf den Diabetes und welche, die schauen mit einem anderen Blickwinkel auf den Diabetes und wie der zu therapieren sei. Oder also alle diese Widersprüche versuchen wir auch darzustellen, ja, und zu sagen, hey, ja, selbst hier gibt es Unterschiede in den Empfehlungen, weil es einen unterschiedlichen Blickwinkel auf diese Themen gibt, ja. Und das ist gar nicht so trivial und den kann man auch gar nicht unbedingt immer auflösen, aber man kann zumindest darstellen, dass es diese teilweise Widersprüche oder eben auch unterschiedlichen Empfehlungen gibt.
Das ist eine krasse Verantwortung. Ich meine, ihr seid ja auch faktisch eine Art Gatekeeper, ne? Also welche Informationen lasst ihr durch? Wie framet ihr diese Informationen, ne? Damit, sag ich mal, der Arzt dann auch eine entsprechende Entscheidung trifft? Und was mir da spontan einfällt, und die Frage muss ich dir stellen, ein Großteil dieser Forschung passiert auf Seiten der großen Pharmakonzerne, ne? Novartis, Roche etc. Und die haben ja auch alle irgendwo auch ein entsprechendes kommerzielles Interesse. Wie geht ihr denn mit solchen, sag ich mal, Studieninformationen um? Oder anders gefragt, gibt es vielleicht auch schon mittlerweile Anfragen, weil ihr seid ja, du hast ja vorhin gesagt, also ein Großteil der Entscheidungen hier gerade in deutschen Krankenhäusern laufen ja schon irgendwie über eure Technologie. Gibt es da schon die Novartis, die sagt, ne, Sievert, hast du nicht mal Lust, hier ein bisschen Kickback zu verdienen und ein paar Studien von uns mit zu integrieren?
Also für uns ist es ganz wichtig, dass wir unabhängig da sind. Ja. Und für uns ist es essentiell, das abzubilden, was in den Leitlinien steht. Nicht alle Forschung ist sozusagen schlechte Forschung. Ne?
Um Gottes Willen, also, ja, natürlich.
auch aus der Pharmaforschung, die ja hochfinanziert ist und natürlich gewisse Interessen verfolgt, kommen aber auch gute Dinge raus, mhm, ne, und kommen neue Wirkstoffe raus, die wir dann heute in der Behandlung einsetzen. Mhm. Aber diese Entscheidung treffen wir erstmal nicht. Ja, wir entscheiden nicht, ob irgendwelche Wirkstoffe, die noch nicht in Leitlinien oder dergleichen genannt werden, ob die jetzt bei uns aufgenommen werden oder sowas. Da richten wir uns streng danach, was dort empfohlen wird, und damit ziehen wir uns vielleicht ein Stück weit auch aus der Affäre, ja, in diese Bedrängnis zu kommen. Aber genau, so ist unsere Position an dieser Stelle. Und das ist für uns ganz wichtig, ja. Also für uns ist es ganz entscheidend, dass wir diese vertrauensvolle Beziehung mit dem Nutzer haben. Ne? Wie wir eingangs gesagt haben, wir begleiten den da, also mittlerweile wirklich ab Tag 1 des Studiums, ja, durch die wesentlichen Examina durch, dann teilweise super intensiv, 100 Tage lang, jeden Tag 8, 9, 10 Stunden am Rechner, ja, und dann als Assistenzarzt auf Station und dann vielleicht als Facharzt in der Niederlassung. Ja, das ist also, wir haben eine lebenslange Beziehung, die ist noch nicht zu Ende, aber mit den ersten Nutzern sind wir immer noch verbunden, ja, die wir haben. Also, die sind jetzt seit 12, 13 Jahren bei uns, ja. Und das ist einfach sehr, sehr wertvoll für uns, und das wollen wir nicht durch irgendwelche, sage ich mal, schnellen Euros irgendwie gefährden.
Ja, verstehe. Jetzt kommt natürlich eine Frage, wenn man so im Bereich, gerade im Bereich AdTech unterwegs ist, auch die muss man unbedingt stellen. Ne? Ich meine, man sieht ja, wie die großen Sprachmodelle gerade mit immensen Daten, mit immenser Rechenpower gefüttert werden. Und da fragt man sich schon, ne? Also was ist so die Daseinsberechtigung von solchen Plattformen wie der euren in 5 Jahren? Ne? Oder sind sie faktisch nur am Ende des Tages dann vielleicht in 5 Jahren nur noch so ein Layer auf irgendeinem Sprachmodell? Wie würdest du das sehen? Was ist da so dein Blick auf die Dinge?
Ja, also das ist natürlich eine hochspannende Frage, auch eine, mit der wir uns sehr viel beschäftigen, natürlich. Letztlich muss man sagen, haben wir jetzt erstmal sehr, sehr schlauen und gut konsumierbaren Inhalt angeboten bisher. Das wird sich jetzt prinzipiell erstmal aus unserer Sicht für uns nicht verändern, ja, dass das einen Wert hat. Was sich wahrscheinlich schon verändern kann, ist die Darreichungsform dieses Inhalts, ja, und wie man sozusagen, kann man mit den modernen Methoden die Nutzer noch besser unterstützen, ja? Und das ist unser Ansatz, und den verfolgen wir mit sehr viel Kraft, ja, dass wir sagen, ja, für gewisse Themen, wie zum Beispiel, ich habe eine Frage, ja, als Mediziner. Vorher war ich es gewohnt, die Google-Suche zu benutzen sozusagen, oder eine Google-ähnliche Suche, ne, gab es in Amboss auch, ne, sodass ich sagen konnte, okay, ich kann jetzt nach Herzinsuffizienztherapie Second Line suchen. Ich konnte auch komplexere Compound-Anfragen stellen. Jetzt kann ich wirklich Langtextfragen stellen und ich kriege darauf eine Antwort. Ja? Und das ist unserer Ansicht nach schon ein Wert, ja, den auch Nutzer zunehmend mehr erwarten. Worauf dann das Ergebnis basiert, ist unserer Ansicht nach immer noch eine wesentliche Frage. Ja? Ja. Und wenn ich jetzt Gesundheitsprofi bin, worauf will ich mich verlassen? Ja? Worauf, glaube ich, kann ich jetzt diese Entscheidung am Patientenbett basieren? Ja? Und da glauben wir, dass wir weiter eine Rolle spielen können. Aber die Zukunft in 5 Jahren, diese Modelle entwickeln sich wahnsinnig schnell, ja, die kann keiner vorhersehen. Aber wir können sie genauso zu unserem Vorteil nutzen. Ne? Es gibt auch den Bereich, sage ich mal, außerhalb der einfachen Fragenbeantwortung. Ja? Es bietet wahnsinnige Chancen im Bereich der Weiterbildung, der Fortbildung, der Ausbildung, ja, die keiner bis heute so wirklich nutzen konnte, ja, eine echte personalisierte Ausbildung und Weiterbildung, ja, eine skalierte, eine lokalisierte Variante. Also da gibt es viele Spielmöglichkeiten, die wahnsinnige Potenziale bieten, und wir sehen jetzt erstmal prinzipiell sozusagen die Potenziale, die uns das bietet, und Vertrauen auf den Wert, den wir bisher geschaffen haben.
Aber würdest du vielleicht sagen, dass zumindest bestimmte Segmente in dieser Ärztewelt vielleicht irgendwann auch komplett modellbasiert sind, also die Entscheidung? Ich meine, ein ganz einfaches Beispiel ist wahrscheinlich auch nicht fremd, Radiologen. Radiologen müssen ja Muster erkennen auf Röntgenbildern, und können das Maschinen, sage ich mal, zumindest im Durchschnitt nicht sicherer? Sodass, sage ich mal, die Diskussion, die es auch gerade gibt, ich weiß nicht, wie intensiv die in deiner Welt geführt wird, dass man, sage ich mal, radiologische Entscheidungen eben auch eher modellbasiert fällen sollte? Und dieses Segment vielleicht auch gänzlich aus eurem Zielmarkt rausfällt?
Ja, also es gab einen, müssen wir nachreichen, AI-Forscher, glaube ich, mit Medizinbezug, der so vor 10 Jahren prophezeite, damals in 5 Jahren, also heute vor 5 Jahren, würde es keine Radiologen mehr geben. Siehe da, sind alle noch da.
Ja, der Klassiker. Bei den Steuerberatern genauso, ja. Ja, ja.
So, was ist die Daseinsberechtigung des Arztes oder solcher vielleicht auch Spezialrichtung in diesem Feld? Also aus unserer Sicht wird AI den Arzt nicht ersetzen, aber sie wird den Arzt sehr viel stärker machen. Ja? Mhm. Und sie wird ihn dahin bringen, wirklich, wirklich sozusagen die Möglichkeiten dieses Berufes ernsthaft auszuschöpfen, weil das bisher eigentlich nicht möglich war. So. Ich denke, wir brauchen schon ein Stück weit eine Veränderung in der gesellschaftlichen Wahrnehmung gegenüber dem, was Ärzte leisten können und ich auch als Patient erwarten kann und vielleicht auch ich als Arzt von mir als Selbstbild habe.
Ja.
Ja, und wie du, glaube ich, vorhin im Vorgespräch sagtest, ne, das sind die Halbgötter in Weiß. Ja, das ist ein Bild, glaube ich, das müssen wir ein Stück weit korrigieren und diese Erwartung vor allem korrigieren. Ja? Denn ich glaube, die ist gefährlich. Ja? Es hat etwas sehr Gefährliches, wenn ich als Arzt denke, ich muss immer auf alles eine Antwort haben. Und selbst wenn ich es nicht weiß, sozusagen vielleicht mit irgendwelchen Fachtermini darüber hinwegtäuschen,
ja,
dass ich das nicht weiß, um voranzukommen, um mir nicht die Blöße zu geben. Ich glaube, wir müssen zu einem Bild kommen, wo ich als Arzt sagen kann, das weiß ich nicht, aber ich schaue das für Sie nach an einem verlässlichen Ort, weil ich das nachschauen muss. Ja? Und dann schauen wir vielleicht gemeinsam da drauf, Patient und ich. Ja? Ich erkläre, was da steht und dann überlegen wir uns gemeinsam, was das für die weitere Therapie heißen kann. Denn am Ende muss auch der Patient die Entscheidung treffen, was er haben möchte. Ja? Es ist, glaube ich, wenn wir sozusagen dahin kommen, zu sagen, der Arzt wird einfach durch irgendwelche Workflows und Algorithmen ersetzt, das wäre eine in gewisser Weise deterministische Sicht auf das, was die Medizin ist. Und die Medizin ist nicht in allen Teilen komplett durchexerziert, wo ich vorher im Prinzip eigentlich schon weiß, was rauskommen wird. Denn ich muss an Stellen subjektive Entscheidungen treffen, als Arzt, aber auch als Patient, was ich glaube, was hier besser funktionieren wird. Es ist nicht nur schwarz und weiß und aha, dann kommt am Ende kommt eins raus oder null, sondern ja, ich muss den Patienten fragen, wir haben Krebs oder irgendwie sowas, der Patient hat Krebs, ja, eine Chemotherapie könnte das Leben jetzt irgendwie um 6 Monate verlängern, ja, aber es ist eben die Chemotherapie mit all den Nebenwirkungen, die das so hat. Möchten Sie das? Ja, und wir sprechen hier auch nur über eine Art von Wahrscheinlichkeit. Was das für den konkreten Fall heißt, kann ich gar nicht sagen. Also kann ich diese Entscheidung treffen? Nein. Kann ein Algorithmus diese Entscheidung treffen? Nein. Ja, das muss im Gespräch entstehen, im Dialog zwischen diesen Parteien entstehen. Und ich glaube, dass es da einer menschlichen Komponente irgendwie bedarf. Auch wenn wir sagen, ja, AI-Modelle sind besser in empathischen Fragestellungen und so weiter und so fort. Ja, will ich am Ende diese Entscheidung von einem AI-Modell diskutieren oder mit jemandem, der mir in die Augen schaut und sagt, na, ich sehe doch Ihre Situation und meinen Sie nicht, das wäre der bessere Weg sozusagen. Ja?
Kann ich absolut nachvollziehen. Du hast zu Beginn gesagt, eigentlich wollt ihr mit Amboss gar nicht disruptiv sein, aber faktisch, so wie ich dich jetzt auch verstehe und auch wahrnehme, sind wir gerade in einer wahnsinnig disruptiven Zeit. Ne? Wir haben quasi dieses geballte Wissen in Form von Sprachmodellen. Wir haben immer noch, sag ich mal, dieses absolutistische Denken. Ne? Also da steht so ein Halbgott im Weiß auf einem Thron und dessen Entscheidung und dessen Wissen ist quasi allumfänglich. Und was du jetzt gerade sagst, ist, naja, wir müssen das irgendwie zusammenführen und auch vielleicht auch die Leute so ein bisschen von diesem Thron, auch diesen Druck von ihren Schultern nehmen. Also habe ich das gerade rausgehört. Wie kommunizierst du das in den Markt? Wie, sag ich mal, oder anders gesprochen, ich versuche es auch gerade in meiner Welt, wie kannst du das in den Markt bringen, ohne jetzt so besserwisserisch und belehrend daherzukommen? Hast du da irgendwie so einen goldenen Weg für dich gefunden oder für euch? Taffe Frage.
Ja, ich glaube, es gibt... Die Ärzteschaft ist ja jetzt auch keine homogene Gruppe, so wie die Steuerberater wahrscheinlich auch keine absolut homogene nicht Gruppe sind. Ja? Und es gibt natürlich Menschen, die dafür nicht offen sind. Es gibt aber eine sehr große und immer noch wachsende Anzahl von Menschen in dieser Gruppe, die dafür offen ist. Ja? Und die sagte, ich verstehe das Problem. Ja? am besten wäre es doch, das, was ich zum Examen gelernt habe, hätte ich immer bei mir, ja, und ich könnte darauf aufbauen, ja. Diese Menschen gibt es und die sagen, ja, das macht Sinn, ja, und ich glaube, wir werden dahin kommen, das gab es in der Medizinhistorie immer, dass neue Werkzeuge erstmal kritisch beachtet oder nicht beachtet, ja, kritisch beäugt wurden, ja. Selbst als, ich glaube, vor 200 Jahren das Thermometer rauskam, wurde gesagt, ja, also Thermometer, das erfasst doch gar nicht alle Qualitäten von Fieber. Wie sollen wir denn damit Fieber messen? Das stimmt. Es erfasst nicht alle Qualitäten vom Fieber, das mir ein Patient zeigt. Ja? Mhm. Also wie der sonst noch aussieht und so weiter. Das ist richtig. Aber was kann es gut? Standardisiert die Temperatur erfassen, unabhängig vom Anwender. Und das ist ein etabliertes Werkzeug. Ja? Ja. Aus meiner Sicht, glaube ich, müssen wir dahin kommen, dass auch ein Wissenssupport-System ein solches Werkzeug wird. Ja? Und ich bin damit empowered, als Anwender zu sagen, super, das habe ich alles in meinem Rucksack, das habe ich immer dabei und damit können wir loslaufen. Aber am Ende muss ich immer noch als Anwender darüber nachdenken, was ich damit mache. Ja?
Siehst du es als deine Aufgabe, sag ich mal, so diesen, auch ich würde sagen, Optimismus in den Markt zu tragen? Ich meine, der diesjährige Wirtschaftsnobelpreis ging an drei Forscher, die sag ich mal, auch bewiesen haben, gezeigt haben, dass Fortschritt generell immer davon abhängt, wie optimistisch und wie offen wir mit neuen Technologien umgehen. Das ist ja auch genau, sag ich mal, gerade dieser Spagat, den ihr macht. Würdest du sagen, ist das deine Aufgabe, sag mal, diesen Optimismus in den Markt zu bringen? Wenn ja, wie machst du das?
Also nein, ich glaube, das ist jetzt ist sicherlich eine Aufgabe, zu der wir was beitragen können. Ja. Ja? Aber daran müssen natürlich viele mitwirken. Und ich glaube, wir sehen auch in unserer Nutzerschaft, es gibt super viele aufgeschlossene Menschen, die einfach total offen sind für sowas. Mhm. Am Ende müssen es, glaube ich, die Menschen mittragen und diesen Optimismus verbreiten, die Anwender sind, die da an vorderster Stelle stehen, die diese Schmerzen spüren, ja, und den Unterschied merken, wenn etwas funktioniert. Ja. Aber ja, also natürlich versuche ich das an jeder Stelle, ja, diesen Optimismus zu verbreiten und darauf hinzuweisen, was es alles schon gibt und was man vielleicht noch machen könnte. Aber ich glaube, das muss ein breiterer Konsens sein, als nur von mir ausgehend. Ja.
Der Mensch. Dann, aber lass uns noch mal über dich persönlich reden. Ich meine, wir sind beide so als Fachexperten gestartet, du als Mediziner, ich als Steuerrechtler und sind jetzt über die Jahre auch immer zum Unternehmer gewachsen. Und das hat aus meiner Sicht durchaus Vorteile, weil ich glaube, wir verstehen, wie unser Markt atmet, wie er tickt, wie unsere Zielgruppe tickt. Es hat natürlich aber auch gewisse Nachteile, weil wir diese ganz klassische Management-Auction-Tour nicht hinter uns haben. Ne? Das heißt, wir haben wirklich, also ich hoffe, du kannst das bestätigen, wir haben wirklich eben aus unseren Fehlern gelernt. Ne? Also und vielleicht hatten wir den einen oder anderen Mentor an unserer Seite. Deswegen meine Frage an dich, was würdest du im Nachgang sagen, was hat dir am meisten gefehlt? Ich meine, ich habe gesehen, du hast vor ein paar Jahren hast du noch ein MBA gemacht, ne? Wo du quasi dieses Management-Wissen so als Essenz versucht hast, so aufzunehmen. Was würdest du sagen, hättest du im Nachgang vielleicht eher gewusst auf deinem Weg zum Unternehmer und was vielleicht aber auch gar nicht?
Also vielleicht vorweg, prinzipiell bin ich davon überzeugt, dass wir mehr Gründer brauchen wie dich und mich. Ja? Menschen, die aus irgendeiner Nische kommen, einem Expertenbereich kommen und sich trauen, daraus zu gründen.
Ja. Und auch den Schmerz selber gespürt haben. Ne?
Den Schmerz selber
wahrscheinlich gespürt. Im Examen
genau.
Dann, ne?
Ja, ja, genau. Den Schmerz selber gespürt haben, die Gruppe genau kennen und auf der Basis loslegen. Ja? Und aus meiner Sicht, das gibt es heute schon mehr, glaube ich, als wir damals angefangen haben. Ja, da wurden wir wie irre angeschaut, als wir da
unter den Ärzten oder?
Ja, unter den Ärzten. Von der Familie. Ja.
Okay.
Also, ich weiß nicht, vielleicht ist das bei Steuerberatern so ähnlich, aber du studierst Medizin, um als Arzt zu arbeiten.
Genau.
Ja. Wir studieren nicht Medizinwissenschaften und danach heißt es, ah ja, und damit kannst du ganz viel machen und musst du dir überlegen, was du damit dann machst, sondern eigentlich studieren wir, auch wenn es blöd klingt, wir studieren Arzt, Ärztin. Ja. Das ist unser Ziel. So, das heißt, wenn man davon abrückt oder sich da schon mal irgendwie vielleicht nicht hundertprozentig zu Hause fühlt, ja, dann ist das schon mal in einem selbst komisch und es ist für alle anderen auch komisch. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ja, aber wir haben doch 500.000 Steuergelder dafür ausgegeben, dass aus dir ein Arzt wird und so weiter. Das kannst du doch jetzt nicht machen und so weiter und so fort. Mhm, ja? Ja. Und es ist ja eine sehr sichere, vorhersehbare Karriere, wenn man so will. Ja, also zumindest sieht es so aus. Daraus auszubrechen und zu sagen, ich mache etwas anderes, das komplett unberechenbar ist, sogar risikobehaftet aussieht, ja, und wo gar nicht klar ist, was da rauskommt am Ende, das ist ganz ungewöhnlich, ja. Insofern also kann ich viele Menschen verstehen, die jetzt nicht sozusagen aus dem BWL-Bereich kommen, sondern irgendwie aus einem Nischenbereich und sagen, ja, gründen, aber wie und was und so weiter. Und da würde ich erstmal prinzipiell sagen, habt Mut, ja, und irgendwie, es gibt irgendwelche Probleme, laufen euch über den Weg, das muss kein Rocket Science sein, ja, und damit kann man loslegen und schon mal starten, ja, und dann von dort aus weiterschauen, so, ja. Und damit ist man schon mal 95% oder wahrscheinlich 99% weiter als jeder andere, der auch über eine Idee gestolpert ist. So.
Aber was ist, sag ich mal, so die Initialzündung, sag ich mal, diese Welt zu verlassen. Ich meine, du machst Abi, ne? Du versuchst da irgendwie so einen 1-0er-Schnitt hinzubekommen, damit du Medizin studieren kannst. Du bist dann quasi an der Uni, bist in diesem Medizinerkosmos mit drin und irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, fuck, das will ich nicht mehr. Bei mir war es so, ich war erst Finanzbeamter und ich war schon Verbeamter auf Lebenszeit, ne? Wo meine Eltern gesagt haben, Roger, das ist ein 6er im Lotto. Wenn du jetzt diese Urkunde zerreißt, ne, du wirst nie wieder glücklich werden. Ich habe es trotzdem gemacht, weil ich gemerkt habe und ich irgendwann mal zur Arbeit gegangen bin und gemerkt habe, irgendwie ist jeder Tag wie der andere. Ich konnte zurückgucken, ich konnte nach vorne gucken und gemerkt, fuck, das ist wie, als wenn ich in so einem Hamsterrad wäre. Und ich kann dir gar nicht sagen, was da der Auslöser war, aber das war der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt kündige ich. Ohne, dass ich die Geschäftsidee hatte. Die kam später. Aber wie war das bei dir? Gab es da so diesen einen Moment oder war es ein schleichender Prozess?
Also, ich kann es dir mal beschreiben. Wir haben uns auf dieses abschließende Staatsexamen vorbereitet in einer Lerngruppe aus 3 Leuten. Ja, wir haben zusammen gelernt, wir haben für uns festgestellt, wenn wir uns gegenseitig die Dinge erklären, das funktioniert am besten für uns, da bleibt am meisten hängen. So, deswegen waren wir da zu dritt. So, dann haben wir diese 100 Tage, oder das waren nicht mal in unserem Fall ganz 100 Tage, wir haben, glaube ich, erst bei Tag 75 angefangen. So, dann haben wir sehr komprimiert versucht, das zu machen. Und das war 2010, ja, also das war jetzt auch nicht Digital No Man's Land, sondern da gab es schon Möglichkeiten eigentlich. Die haben wir aber in dieser Vorbereitung nicht vorgefunden. Ja. Und das, was wir genutzt haben zur Vorbereitung, das war ehrlicherweise eigentlich frustrierend dafür, dass es ja, der Abschluss des Studiums, das bereitet einen vor auf dieses Arzt-Dasein. Ja. Da will man möglichst viel Wissen mitnehmen. Da will man irgendwie nochmal so alles auftanken, was irgendwie geht. Und es war eher so ein frustrierendes Erlebnis. Ja. Wir haben uns sehr viel geärgert. Auch über verschiedene Dinge. So, und dann haben wir einfach angefangen zu spinnen und zu sagen, ja, das könnte man noch besser machen. Das könnte doch, warum ist denn das nicht so? Warum machen wir das denn nicht so und so? Das war, wenn man so will, war das die Initialzündung davon. Aber da waren wir weit entfernt davon, irgendwas zu gründen und zu sagen, ja, das machen wir jetzt. Ja. Ja. Das hat dann noch ein bisschen gedauert. Haben wir diese Idee, wie könnte das aussehen und so ein bisschen weitergesponnen, immer so parallel zur Vorbereitung auf dieses Staatsexamen. Aber natürlich haben wir erstmal das Staatsexamen gemacht, ja. Und dann haben wir noch die Promotion gemacht und irgendwie gesagt, ja, gut, jetzt sind wir durch, ne? Jetzt könnte man irgendwie im Krankenhaus arbeiten und so. Und dann hat einer von uns dreien, der Majid, immer gesagt, der vorher auch meine Softwarefirma gegründet hatte, so Software as a Service. Und da meinte ich, ja, was ist denn mit dieser Idee? Ist das nicht was, wollen wir das nicht machen? Und was dann sehr geholfen hat für uns andere beide, die wir eigentlich nicht damit gerechnet hatten, zu sagen, jetzt machen wir eine unternehmerische Karriere oder irgendwie sowas, war dann zu sagen, ja, lass uns doch das mal timeboxen und lass mal sagen, wir versuchen das jetzt mal 2 Jahre. Da irgendwas hinzustellen, ja, was auch immer das ist. Im schlimmsten Fall werden wir wahnsinnig viel gelernt haben und das war's, ja, aber wer weiß. Wir waren 26, 27, als wir dieses Staatsexamen hatten, haben uns diese 2 Jahre genommen und haben gesagt, ja, danach können wir immer noch im Krankenhaus arbeiten. So.
Und als ihr dann angefangen habt, sag ich mal, das Ganze zu bauen, ich komme ja auch aus dieser fachlichen Welt und ich habe zu Beginn so, ich will nicht sagen, es war ein Kardinalsfehler, aber ich habe versucht, diese ganze Firma um diese Fachlichkeit herumzubauen. Du hast ja vorhin gesagt, wie baut man gute Technologieprodukte? Und ich habe es zum Beispiel gemacht, dass ich sagte, dieses ganze Fachwissen, wovon wir leben, das zentralisiere ich im Unternehmen. Ich habe das so RegTech Center genannt, ne, von Regulatory Technology. Und da saßen dann so Fachexperten, saßen Steuerberater und dieses ganze Wissen, sag ich mal, so in sich getragen haben. Ich habe dann immer gemerkt, dass dieses Wissen im Unternehmen gar nicht mehr so zirkuliert. Ne, dass die Produktleute, die die Produkte gebaut haben, dass die Engineers, die das Ganze programmiert haben am Ende des Tages, immer wieder gegen so eine Art interne Mauer gestoßen sind. Und wo ich dann merkte, ne, also das muss ich aufbrechen. Und dieser Anspruch, das so zu machen, das kam halt aus diesem Perfektionismus, alles muss fachlich 100% korrekt sein. Das würde ich sicherlich nicht nochmal machen. Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht? Ich meine, du hast ja gerade gesagt, eigentlich habt ihr es zu Beginn an so gemacht, dass ihr interdisziplinäre Teams hattet, was ich ja faszinierend finde. Aber würdest du sagen, es gab so ähnliche Herausforderungen?
Ja, also mir liegt es fern zu sagen, dass wir immer alles richtig gemacht haben. Aber wir hatten natürlich auch unsere Zeiten, wo, sag ich mal, die Teile Inhalt und Produkt eher getrennt voneinander waren. Ja. Ja? Und auch sich übereinander geärgert haben. Ja? Ich glaube, das haben wir gelernt, haben wir gemerkt, haben wir gesehen, haben wir auch schmerzhaft erfahren. Ja. Und das sieht heute ganz, ganz anders aus. Ja? Und heute haben wir wirklich auch eine sehr gute Kommunikation zwischen diesen Bereichen. Tatsächlich sind eine ganze Menge unserer Ärzte Produktmanager, leitende Produktmanager geworden, ja, die ganz genau, also die beide Welten vereinen letztlich. Ja? Und das sind, glaube ich, mit die sozusagen aus unserer Sicht für unser Produkt die fähigsten Menschen, die wir haben. Ja.
Wie nah bist du als Gründer noch am Produkt? Was würdest du sagen?
Relativ nah, ja. Also tatsächlich beschäftige ich mich persönlich ziemlich viel damit, neue Produkte zu schaffen. Ja. Ich habe die Pflege in Deutschland für uns gestartet vor 2 Jahren und ich schaue in weitere Märkte und versuche da letztlich immer so diese Initialzündung wieder reinzubringen.
Gab es Phasen, wo du auch mal weiter weg warst? Bei mir war es in der Tat so nach der zweiten Finanzierungsrunde, wo das Ganze natürlich auch größer wurde, auch von den Leuten größer wurde. Ne? Da baust du so Strukturen ein, du machst so Market Research, du machst Product Research. Dann hast du verschiedene Ebenen, sag ich mal, zwischen dir als Geschäftsführer und dem Produkt, wo ich merkte, ich bin gar nicht mehr so nah dran. Und irgendwann habe ich auch so gewisse Hemmungen entwickelt, ich wollte mir nicht nachsagen, dass ich Micromanagement mache. Hast du so ähnliche Phasen erlebt oder würdest du sagen, nee, eigentlich war ich immer gleich nah direkt an den Produkten dran?
Vielleicht vorweg, ich bin ja jetzt nicht der Einzige, der bei uns sozusagen so lange dabei ist. Also wir sind eine Reihe von Co-Foundern sozusagen, 5 an der Zahl und wir haben eigentlich diese Bereiche so ein bisschen zwischen uns aufgeteilt. Das verändert sich auch immer mal, aber insofern ist jetzt auch keiner dabei, wo ich sagen würde, das ist einfach komplett abgehoben, sondern wir versuchen letztlich aus, sozusagen jeder trägt eine gewisse Teilverantwortung, daraus das beste gesamte Bild zu machen. Ja? Und das entsteht in der Runde, das existiert nicht in einer einzelnen Person, würde ich sagen. Und klar, über die Zeit der letzten 12 Jahre gab es auf jeden Fall Phasen, wo wir näher oder weiter entfernt waren, aber prinzipiell, glaube ich, sind wir alle eher sehr nah dran am Produkt.
Jetzt sprichst du was Spannendes an. Ihr habt ja unter Freunden gegründet, wir auch. Würdest du sagen, so eine Gründung wie Amboss stellt so eine Freundschaft auch schon mal zwischendurch auf die Probe? Kann man das sagen?
Das kann man sagen, ja. Also ich glaube, mit Freunden gründen hat Vor- und Nachteile, wenn man so will. Ja. Die Verbindungen sind natürlich viel enger und man bringt sehr viel mehr Vertrauensvorschuss mit sozusagen. Aber man lernt sich natürlich auch auf eine Art und Weise kennen, wie man sich jetzt vielleicht vorher nicht unbedingt kannte.
Kann ich unterstreichen, ja.
Ja. Bisher würde ich sagen, ist es zu unserem Vorteil gelaufen, ja? Also wir sind jetzt 12 Jahre dabei, sitzen da noch alle drin und das funktioniert, aber es kann auch, glaube ich, ganz anders aussehen. Und für uns ist es heute, glaube ich, eine große Stärke, ja? Es ist eine große Stärke, dass wir diese Gruppe haben und dass wir dadurch diese geteilte Verantwortung tragen können und dadurch wirklich eine ganze Menge unterschiedliche Dinge parallel machen können, ja?
Trefft ihr Entscheidungen immer noch gleichberechtigt? Ich weiß, das war bei uns, ne? Wir sind so als 3 Co-CEOs gestartet. Das war bei uns zu Beginn schon eine große Herausforderung, weil man ständig irgendwo so eine Art Kompromiss finden musste. Habt ihr da Instrumente, wo ihr sagt, es gibt ja irgendwie einen unter uns, so ein Primus inter pares, der hat vielleicht so das letzte Wort, wenn wir mal nicht weiterkommen in der Diskussion?
Gibt es, glaube ich, gefühlt schon, aber es ist nie offiziell deklariert.
Okay.
Also, und wird auch selten angewendet, würde ich behaupten. Ja?
Ja.
Also ich will auch nicht sagen, dass wir jetzt immer komplett konsensorientiert sind, so ist es auch nicht. Aber es werden schon eigentlich alle Gedanken mit einbezogen, ja, in die Entscheidungsfindung. Und das Das macht größtenteils, ja, zu einem manchmal aufwendigeren Prozess, aber größtenteils eigentlich sehr differenzierte Entscheidung. Ja.
Habt ihr für euch auch schon, sag ich mal, Methoden entwickelt, immer um dieses Konstrukt auch organisch weiterzuentwickeln? Also ganz einfach gefragt, mein Mitgründer und ich machen einmal im Quartal so eine Offsite. Ne? Da mieten wir uns hier irgendwo in Hamburg oder in der Umgebung ins Hotel, gehen gut essen, reden auch mal sehr offen über das Unternehmen, über die Familie und was uns sonst bewegt, wo wir vielleicht in 5 Jahren stehen wollen, aber wirklich sehr, sehr offen und ehrlich. Macht ihr ähnliche Dinge oder habt ihr euch vielleicht einen Mediator noch ins Unternehmen geholt? Gibt es da gewisse Instrumente, die du auch empfehlen würdest?
Also wir machen ähnliche Dinge, wie du sie beschrieben hast. Wir machen Retreats, wir treffen uns relativ regelmäßig, teilweise wöchentlich und tauschen uns aus. Ja.
Das Dilemma. Jetzt hast du vorhin noch eine Sache angesprochen. Ihr kommt ja quasi aus der Ärztewelt und ich diskutiere mit meinen Gästen zum Ende immer gerne so eine Art, ich nenne es immer so Dilemma. Das klingt irgendwie fataler, als es am Ende des Tages ist, sondern es geht um Entscheidungen, wo es eigentlich, wenn man alle Zahlen und Fakten irgendwie auf den Tisch hat, es irgendwie auch kein richtig und kein falsch gibt, sondern einfach nur die Entscheidung. Das hast du gesagt, ihr seid jetzt schon seit einiger Zeit auch im Bereich der Pflegekräfte unterwegs und ich frage mich das bei uns auch. Wir sind aktuell so fokussiert auf E-Commerce und merken natürlich auch, der Markt ist, auch wenn er groß klingt, auch irgendwo limitiert. So, die Frage ist jetzt, wo gehst du als nächstes rein? In welche Branche gehst du als nächstes rein? Und ihr habt für euch natürlich auch irgendwo naheliegend den Bereich Pflegekräfte definiert. Würdest du sagen, es gibt da irgendwo so einen Punkt, an dem man, egal welchen Sektor man unterwegs ist, das sag ich mal, in Betracht ziehen sollte? Was war der Auslöser bei euch dafür?
Du meinst weitere Geschäftsfelder?
Weitere Geschäftsfelder. Habt ihr gemerkt, dass vielleicht irgendwo das Wachstum vielleicht so ein bisschen abgeflacht ist und ihr gesagt habt, na, jetzt müssen wir vielleicht in ein anderes Segment gehen?
Also ehrlicherweise sind wir schon im Prinzip seitdem wir oder nach dem Launch unseres ersten Produktes, 2-3 Jahre später, sind wir eigentlich immer in verschiedenen Marktkategorien unterwegs. Also heute würde ich sagen, sind es mindestens 7, 8 unterschiedliche Märkte, in denen wir unterwegs sind, die es so als singuläre Märkte da draußen gibt, ja, die irgendwer anders quasi so als einzelne Märkte sehen will. Ja. Für uns.
Hast du mal ein Beispiel?
Ja, also zum Beispiel, wenn wir jetzt den deutschen Markt nehmen, haben wir angefangen damals mit den deutschen Studierenden. Dann haben wir die Ärzte als Markt für uns gewonnen oder sind noch weiter dabei. Wir haben das ganze Studium abgedeckt, dann gibt es den CME-Markt, Continuous Medical Education, als einen gesonderten Markt, ja, wo irgendwelche Punkte vergeben werden für Ärzte, die sich rezertifizieren müssen. Dann gibt es den Fortbildungsmarkt in Deutschland, wo du irgendwie tolle Dinge lernst, die dich fachlich weiter voranbringen und so weiter. Ja? Das sind theoretisch alles einzelne Märkte, die entstehen für uns, wenn man so will, relativ organisch entlang dieses Lebenszyklus, ja, sind aber auch, haben alle ihre eigenen Schwierigkeiten, Herausforderungen und so weiter und so fort.
Aber ihr seid quasi im Kern immer noch im Lebenszyklus eines Arztes unterwegs, ne? Also erst als Student und dann quasi als praktizierender Arzt.
Das ist richtig, ja. An der Stelle ist das richtig, genau. Und das haben wir repliziert, ne? Das machen wir in den USA, das machen wir international. Und die Annahme ist, dass man etwas Vergleichbares mit der Pflege machen kann, in Deutschland, in den USA, international, vielleicht auch mit anderen Gesundheitsberufen, ja.
Du hast ja vorhin gesagt, ne, ihr macht das jetzt seit knapp 2 Jahren. Was ist also das wichtigste Learning? Wo unterscheidet sich dieser Markt grundlegend? Und kann man das einfach aus einem bestehenden Unternehmen heraus machen? Oder würdest du, weil das diskutieren wir zum Beispiel auch, sag mal auch sehr perspektivisch, ob man dazu vielleicht eine eigene Unit gründet? Mit einem eigenen, sag ich mal, neuen Gründerspirit dahinter, also ne, wo ich diesen Tag-1-Spirit wieder reinkriege. Und nicht aus so einer großen, doch etwas schon sicherlich teilweise auch starren Organisation heraus. Was ist so deine Erfahrung?
Ja, also in unserem Fall haben wir das in so einem Schnellbrotansatz gemacht, ja. Okay. Und da war ich mit drin und habe das im Wesentlichen versucht aufzugleisen. Ich glaube, am Ende ist immer so ein bisschen die Frage, was heißt das jetzt eigentlich wirklich, ne, wenn du jetzt sowas neu machst? Also du ganz neu machen ohne etablierte Strukturen, dann kommst du eben auch nur so weit. Absolut. Gewisse Dinge kannst du in so einem Schnellbootverfahren machen, andere Dinge nicht. Ne? Irgendwo hast du dann wahrscheinlich die Dependencies. Ja? Vielleicht auch bei manchen Produktkategorien oder Märkten auch nicht. Ne? Also das muss man sich sozusagen natürlich vorher anschauen. Wenn wir jetzt für die Pflege etwas machen, dann können wir vieles selber machen in diesem mittlerweile größeren Schnellboot, ja, aber eben auch nicht alles. Ja. Ein Stück weit sind wir immer noch sagen auch abhängig von der Gesamtplattformstrategie, der technischen Plattformstrategie. Wenn wir jetzt ein ganz anderes Geschäftsfeld wählen würden, dann könnten wir das vielleicht auch separat aufgleisen. Ja. Wie entscheidet man das, ob man das macht und wie man das macht? Ja, ist, glaube ich, keine ganz, gibt es keine Schablone dafür.
Absolut
ja.
nicht, ja.
Und letztlich ist, glaube ich, die Frage, die wir uns auch immer wieder stellen, wie viele von diesen Themen können wir denn parallel machen? Wo, an welcher Stelle haben wir noch sozusagen genug Fokus auf den einzelnen Themen und wo wird es vielleicht zu viel? Ja? Und dann ist auch das wie eine Frage. Können wir das so aufsetzen, dass das eigentlich erfolgreich werden kann oder nicht? Wen müssten wir da reinsetzen, damit das erfolgreich wird? Und haben wir diese Leute oder nicht? Also da sind sozusagen, glaube ich, einige solcher Entscheidungen dann auf dem Weg, wenn man sich das anschaut. Aber ja. Also prinzipiell aus unserer Sicht kann man das auf jeden Fall machen und wir haben es gemacht und machen es immer weiter und für uns ist das ganz wesentlich.
Habt ihr dafür eine eigene Entity gegründet? Wenn du sagst, ihr habt quasi so eine Art hybriden Schnellbootansatz gewählt?
Nee.
Das nicht? Nee. Aber würdest du sagen, ihr seid ja mittlerweile über 500 Teammitglieder, würdest du sagen, auch ohne, dass ich jetzt dein Team zu nahe treten will, also das muss schon einer aus dem Gründerteam vorantreiben, gerade zu Beginn?
Also das hilft auf jeden Fall. Müsste das immer jemand aus dem Gründerteam sein? Glaube ich nicht.
Ja. Und
es ist nur nicht so einfach, vielleicht, ja. Vielleicht so rum, wirklich unternehmerisch denkende Menschen zu haben, ja, die sich dann auch so, sag ich mal, aufgesetzt, also so empowered fühlen, Dinge voranzubringen, ja, gegen viele Widerstände, ja, interne Widerstände, externe Widerstände und so weiter, ja. Also das ist nicht ganz trivial, aber das müssten jetzt nicht nur sozusagen Leute aus dem Gründerteam sein, theoretisch.
Jetzt muss ich natürlich nachhaken, was waren so die größten internen und externen Widerstände? Da kann ich dich jetzt nicht vom Haken lassen.
Naja, also interne Widerstände, wenn man so will, sind natürlich, wenn du an die genannten Dependencies kommst, die ich davor genannt habe, wo man auf zentrale Einheiten zugreift, dann landest du natürlich irgendwo in einem Priorisierungsprozess, Ranking.
Ja, das kenne ich gut. Ja.
Zu Recht, ja. Und da ist natürlich dann auch die Frage, wie gewichtest du denn den etablierten Markt, wo jetzt so und so viele Millionen zur Debatte stehen, versus den nicht etablierten Markt, wo es um erstmal wahrscheinlich noch gar nicht so viel geht, aber eben um irgendwie, was kommt denn da in 3 bis 5 Jahren dann raus, ne? Also, und das ist nicht einfach aufzulösen, ja. Es geht, man kann dann trotzdem vorankommen, ja. Aber das würde ich mal sagen, sind wahrscheinlich so, wir sind sowieso in so einer Matrix-Organisation unterwegs, ja, sind gewisserweise alltägliche Themen irgendwo. Und dann ist natürlich die Frage, wie kannst du auf Dauer diese Dependencies so gering wie möglich halten, ne? Also das wäre natürlich eine Lösung dafür. So, das ist das eine, externe Widerstände, ja, also du bist ja erstmal irgendwie eine Firma, die für ein bestimmtes Thema steht und noch nicht für ein anderes, ja, was du jetzt gerade aufbaust, ne? Also wir waren lange und sind wahrscheinlich auch heute noch die Ärztebrand, ja. Für die Pflege sind wir niemand, ja. Also es wird besser, aber.
Aber ihr macht es unter derselben Brand. Das ist zumindest der Anspruch, oder habt ihr auch diskutiert dafür eine Subbrand oder irgendwas anderes?
Haben wir auch alles diskutiert, aber bisher ist es so, ja. Mhm. Und wir glauben eben schon an diesen einen Plattformansatz, aber man muss sich überlegen, wo spaltest du das auf, ja? Und wo schaffst du eine dedizierte Zielgruppenansprache? Wo schaffst du eine dedizierte Plattform-Experience und so weiter und so fort?
Ich meine, ihr habt damit, Amos, sag ich mal, die Brand ja auch deswegen so groß und stark gemacht, weil ihr diese krasse Glaubwürdigkeit habt, ne? Weil ihr selber diesen Pain gespürt habt. Würdest du sagen, fehlt euch das bei den Pflegekräften? Beziehungsweise wie versucht ihr das zu adaptieren?
Fehlt uns das bei den Pflegekräften? Bei den Pflegekräften sind wir noch nicht so weit, würde ich sagen, erstmal. Ja. Und es ist natürlich auch es ist jetzt kein Markt, der genau so ist wie der Ärzte. Ja. Also das ist schon, manche Dinge sind da auch anders und das ist auch gut so, das ist auch vollkommen richtig. Also es lässt sich nicht alles einfach 1:1 kopieren und zu sagen, okay, ja, da, so sieht das jetzt für die Pflege aus.
Ja.
Das ist das eine. Das andere ist natürlich, wir sind da noch nicht so lange in diesem Markt, ja, also haben wir diesen Namen nicht. Wir haben die Pflegekräfte jetzt auch noch nicht 95% der Absolventen immer durch ihr Staatsexamen gebracht, ja, wie wir das bei den Medizinern gemacht haben.
Ja.
So. Insofern, klar, da ist noch irgendwie was aufzubauen. Und ich denke, dass wir vieles sozusagen aber kompensieren können, dadurch, dass wir die Pflegekräfte genauso wie die Ärzte ins Team holen. Ja? Also wir ich konnte das vielleicht starten, aber ich habe nur nicht den Pflegehintergrund. Ja, ja. Also habe ich mir möglichst schnell Leute gesucht, die, ja, die diesen Hintergrund haben, die das verstehen, ja, die wissen, wie das ist, da auf Station zu stehen, nachts im Dienst, ja, und welche Probleme ich dann habe. Ne?
Ich hab absolut die gleiche Erfahrung gemacht. Ja. Wir sind mit so einem Umsatzsteuerprodukt gestartet und sind da immer in so den Bereich Buchhaltung gegangen. Und mir haben dann irgendwann Leute im Markt gespiegelt, Roger, das mit diesem zweiten Produkt, da fehlt euch der Stallgeruch. Ne? Also ne, man merkt, da fehlen die letzten 2-3 Zentimeter so an Glaubwürdigkeit. Und ich habe genau das Gleiche gemacht. Ich habe mir Leute ins Team geholt, die diesen Pain wirklich schon seit Jahren gespürt haben und auch das glaubwürdig rüberbringen können. Also das hätte ich wahrscheinlich früher machen müssen, aber gut, ich meine, so lernt man eben. Ja, ja. Insofern, Sievert, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es waren spannende Insights und ja. Danke dir.
Danke dir, Roger. Super tolles Gespräch.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.